Herzlich willkommen beim Podcast Vergangenheitsform von Hasots Kult. Mein Name ist Christoph Klassen, ich forsche am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und ich habe heute Florian Peters eingeladen. Er ist Redakteur bei uns in der Ost-Mitteleuropa-Redaktion von Hasots Kult. Ich will ihn ganz kurz vorstellen. Er hat Geschichte und Politik in Kiel und Poznan in Polen studiert. Er ist 2014 an der Humboldt-Universität hier in Berlin mit einer Arbeit über Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polen promoviert worden und hat dann anschließend Stationen am Institut für Zeitgeschichten der Viadrina gehabt. Und jetzt ist er, forscht er an der Universität Jena mit einem Projekt zur Privatisierung von kommunalem Eigentum in Ostmitteleuropa nach 1990. Also das, was wir wahrscheinlich Transformationsforschung jetzt nennen würden. Ja, Florian, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Christoph, herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, und das Thema heute soll die sogenannte neue Ostpolitik der SPD in den 60er Jahren sein, oder genauer eigentlich nicht diese neue Ostpolitik der 60er Jahre, sondern ihre Bewertung und Neubewertung im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, also aus der aktuellen Perspektive. Und es soll ein bisschen darum gehen, welche Erzählungen daran geknüpft waren, vielleicht neu dran geknüpft werden, wie stabil die sind und wo sie sich ändern und welche Bedeutung das überhaupt auch für die Bewertung der aktuellen Außenpolitik hat. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Es ging um eine Neuausrichtung der bundesdeutschen Außenpolitik in den 60er Jahren, also während des Kalten Kriegs. Nach dem Mauerbau war irgendwie relativ klar, es geht so nicht weiter. Man wird jetzt mit reiner Konfrontation oder auf Revision setzend, wie das die Adenauer Regierung gemacht hat, an dieser deutsch-deutschen Frage nichts mehr ändern können. Und deshalb haben Politiker wie Willy Brandt und der Außenpolitik-Experte Egon Bahr eine neue Richtung eingeschlagen, die wurde so als Wandel durch Annäherung bezeichnet. Es ging darum, durch Gespräche mit den Regierungen des Ostblocks Reiseerleichterungen zu erreichen, Fortschritte bei den Menschenrechtsgarantien und vor allem aber auch Abrüstung, also diese atomare Konfrontation möglichst aufzulösen. Das quasi im Tausch gegen faktische Anerkennung des politischen und regionalen Grenzenstatus quo. Das war damals ein ungeheurer Tabubruch für die Konservativen. In der Regierungszeit der sozialliberalen Koalition, also in den 70er Jahren, aber durchaus auch erfolgreich, kann man sagen. Es gab die Ostverträge mit Moskau und Warschau, den Grundlagenvertrag mit der DDR und den damit auch verbundenen Reisemöglichkeiten. Und es war dann ja auch eine Linie, die in den 80er Jahren von der neuen konservativen Regierung, konservativ-liberalen Regierung unter Helmut Kohl nicht wirklich grundlegend revidiert worden ist, obwohl sie in den 70er Jahren massiv dagegen waren. Trotz der Nachrüstung und dem sogenannten Second Cold War unter Ronald Reagan, die dann allerdings auch Mittelstreckenraketen kam. Meine Frage nun an dich, Florian. In einem Interview 2014 hat Frank-Walter Steinmeier, also der heutige Bundespräsident, sinngemäß gesagt, ohne die Ostpolitik hätte die Mauer keine Risse bekommen. Und das scheint mir eine ganz gängige Erzählung nach 1990 gewesen zu sein, dass diese Politik der Annäherung, der Gespräche jenseits von Vorbedingungen maßgeblich gewesen sei für die Überwindung der Blockkonfrontation. Und meine Frage wäre jetzt, ist das plausibel oder ist das eher sowas wie ein sozialdemokratischer Mythos?
Ein Stück weit ist es vermutlich beides, wie so häufig. Das grundlegende Problem, glaube ich, weshalb wir auch reden jetzt über die sogenannte neue deutsche Ostpolitik, ist ja, dass es eigentlich spätestens jetzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eigentlich nur noch Befürworter oder scharfe Gegner dieser Politik zu geben scheint. Also die einen sehen in der Annäherung an Russland oder dem Versuch sozusagen mit Russland Interdependenz zu schaffen, wechselseitige Abhängigkeiten, den Königsweg oder haben den Königsweg darin gesehen, die deutsche Außenpolitik nach Osten sozusagen abzusichern. Die anderen sehen das sozusagen als den direkten Weg in die Situation, in der wir heute sind, dass man eben also Putin damit ermöglicht hätte, diesen Krieg gegen die Ukraine eben zu beginnen, dass man ihn gestärkt hat durch die Devisen, die er durch die Gasverkäufe eben erzielen konnte und so weiter und so fort, dass man entsprechende Signale ausgesandt hat, auch nach der Annexion der Krim eben weiter festzuhalten an Projekten wie Nord Stream 2. Das sind, glaube ich, der Kontext, in dem wir über all dies reden. Und in dem ja auch Frank-Walter Steinmeier dieses entsprechende Interview 2014 gegeben hat. Und ich glaube, wenn man sozusagen aus historischer Sicht, aus geschichtswissenschaftlicher Sicht darauf schaut, dann muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dieser einerseits sozusagen Mythologisierung auf der einen Seite und der sehr pauschalen Verdammung dieser gesamten Politik, die wir teilweise eben auch im öffentlichen Raum haben, und einer eben dann etwas differenzierten geschichtswissenschaftlichen Perspektive darauf. Tatsächlich ist ja das Steinmeier-Zitat mit den Rissen in der Mauer, legt ja nicht nahe, dass allein die Ostpolitik, die zum Niedergang des sowjetischen Imperiums und zum Fall dieser Mauer geführt hat. Also Risse in der Mauer finde ich in dem Sinne eigentlich ein gar nicht so schlechtes Bild. Denn tatsächlich ist es natürlich so gewesen, dass die Ostpolitik seit Brandt und Bahr, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, fortgeführt von Helmut Kohl, tatsächlich vor allem eines geschaffen hat. Es hat eine Basis von Vertrauen geschaffen bei den Regierenden, sage ich mal, nicht demokratisch Legitimierten, ganz klar, bei den Diktaturen, den kommunistischen Diktaturen im östlichen Europa, in Moskau, aber auch eben in Warschau. Und dieses Vertrauen war, glaube ich, tatsächlich von entscheidender Bedeutung, dass diese beispiellose Implosion des Ostblocks, die wir 1989, 91 erlebt haben, so verlaufen ist, wie sie verlaufen konnte. Es wird ja häufig der deutschen Ostpolitik gerade von ihren jetzigen Kritikern, eine zu starke Russland-Fixierung vorgeworfen. Und tatsächlich ist natürlich Willy Brandt zuerst nach Moskau gefahren. Ja, der Vertrag mit Moskau ist sozusagen die Grundlage gewesen für alles Weitere, was dann passiert ist, auch für den Warschauer Vertrag und den Grundlagenvertrag, von dem du gesprochen hast. Aber man muss natürlich auch klar sagen, damals haben wir es eben auch mit einem ganz eindeutigen Imperium zu tun gehabt, wo sozusagen Fortschritte nur dadurch zu erzielen waren, dass man eben mit Moskau zunächst geredet hat. Das war nach 1989, 91 sicherlich anders, und da werden wir vielleicht in einem weiteren Gespräch noch drauf zu sprechen kommen. Aber diese Fokussierung auf Moskau ist natürlich zwingend gewesen und ist tatsächlich nichts, worüber man eigentlich sozusagen im Nachhinein ex post jetzt urteilen müsste. Tatsächlich würde ich aber sagen, dass die wesentlichen Erfolge der Ostpolitik neben den Erleichterungen für im innerdeutschen Verhältnis tatsächlich eher im Verhältnis zu Polen erzielt worden sind, auch wenn es häufig nicht so wahrgenommen wird. Denn es wird ja häufig so sozusagen das Narrativ entwickelt, die zivilgesellschaftliche Entwicklung, die Dissidenten im östlichen Europa, die Solidarność als größte Oppositionsbewegung im östlichen Europa hätten sozusagen einen entscheidenden Anteil an den Revolutionen von 1989 gehabt. Das ist ganz richtig. Nur die Frage ist ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass diese Zivilgesellschaft sich so weit entwickeln konnte? Ja, und da ist tatsächlich Polen als paradigmatischer Fall ein ziemlich gutes Beispiel. Die polnischen Kommunisten haben ja nicht aus Spaß sozusagen den Deal gemacht mit den Gewerkschaften, mit Lech Wałęsa und den produzierenden Arbeitern in Danzig im August 1980, sondern weil sie eben nach 10 Jahren sozusagen Kontakten mit dem Westen, auch in einer Situation, wo sie hoch verschuldet waren, wo sie ausgerechnet beim kapitalistischen Klassenfeind sich sozusagen die Kredite geholt hatten, um ihre Sozialpolitik zu finanzieren, weil sie in einer bestimmten Zwangslage waren einerseits und weil sie andererseits eben darauf vertraut haben, wenn sie sozusagen diese demokratischen Bewegungen sozusagen ein Stück weit akzeptieren, dass sie dann sozusagen auch auf weitere finanzielle Unterstützung aus dem Westen zählen können. Und tatsächlich würde ich schon sagen, dass auch diese zivilgesellschaftliche Seite von 1989 oder diese Wurzeln, die man ernst nehmen muss und die vielleicht in Deutschland häufig zu wenig ernst genommen werden, dass die natürlich nicht losgelöst von den vertrauensbildenden Maßnahmen dieser Ostpolitik betrachtet werden kann.
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist das schon so eine Art Plädoyer für eine Historisierung, die sagt, naja, Also diese bipolare Konstellation des Kalten Krieges mit den relativ klaren Zentren Moskau und Washington ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was wir nach 1990 haben. Und von daher ist es vielleicht auch nicht ganz richtig, die Maßstäbe jetzt einfach zu übertragen auf die Zeit dann nach dem Ende des Kalten Krieges. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, also ich glaube, in Polen gibt es ganz andere Erzählungen über die Niederringung des Sozialismus. Da spielt natürlich dieser zivilgesellschaftliche Widerstand, der Solidarność, den du schon erwähnt hast, aber auch wahrscheinlich die katholische Kirche und der polnische Papst Wojtyla, Johannes Paul II., seinem Polenbesuch, das spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle, glaube ich, in dieser Erzählung. Und mein Eindruck ist, aber das weißt du sehr viel besser, dass die deutsche Ostpolitik dort eben schon immer eigentlich als problematisch galt, weil sie diese Hegemonialmacht irgendwie gestärkt hat aus der polnischen Perspektive.
Ja, das ist ganz richtig. Tatsächlich wurde der Ostpolitik aus der Perspektive vor allem der polnischen Dissidenten, der Opposition vorgeworfen, dass sie eben zu stark auf die zwischenstaatlichen Beziehungen fokussiert war, vor allem eben in den 1980er Jahren, als sozusagen die Solidarność dann zwar im Untergrund war, aber eben weiter dem nach dem Kriegsrecht ja weiter existierte in verschiedensten Formen. Gab es eine Reihe von Missverständnissen, auch von sehr unglücklichen Äußerungen von Egon Bahr sozusagen. Helmut Schmidt, noch als Bundeskanzler sozusagen, der ja überrascht wurde in der DDR von der Einführung des Kriegsrechts im Dezember 1981. Und das doch alles sehr so als mit viel Verständnis sozusagen kommentiert hat. Das sind sozusagen alles Episoden gewesen, die natürlich dem Ansehen der deutschen Ostpolitik, speziell auch der deutschen Sozialdemokratie, nicht gerade wohlgetan haben in Polen. Aus guten Gründen. Also es gibt auch, Bernd Rother hat das sehr schön auch aufgearbeitet, diese Missstimmung um einen Besuch dann von Willy Brandt 1985 in Polen, wo er sich eben dann geweigert hat, den Friedensnobelpreisträger, eben auch Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa eben zu treffen, obwohl er sehr, sehr stark dazu aufgefordert oder ermutigt worden war. Und da gibt es in der Tat gute Gründe, sozusagen diese Vernachlässigung der zivilgesellschaftlichen Ebene als ein großes, als einen gewissen blinden Fleck dieser Ostpolitik auch zu kritisieren. Das ist völlig unbenommen. Trotzdem würde ich auch die andere Seite immer im Blick behalten wollen. Aus einer historiografischen Sicht ist es eben nicht ganz so einfach zu sagen, okay, 1989 oder sozusagen dieser runde Tisch, mit dem ja sozusagen der Wandel in Polen in Gang gekommen ist, der ist eben ja nicht alleine erzwungen worden von der Oppositionsbewegung, sondern er ist auch eine Reaktion der polnischen Kommunisten auf ihre Einsicht in die Unfähigkeit, dass sie aus dieser wirtschaftlichen Misere alleine ohne Unterstützung oder ohne einen Kompromiss mit der Opposition herauskommen. Und tatsächlich glaube ich schon, dass man in Rechnung stellen muss, dass eben auch diese reformbereiten Kommunisten sich eben damals, Mieczysław Rakowski ist der Einnahme, eben sehr stark an der deutschen Sozialdemokratie orientiert haben und dass sie eben vor dem Hintergrund der Ostpolitik darauf vertrauen konnten, dass sie, wenn sie sozusagen eine kompromissorientierte Politik auch machen, dass sie dann sozusagen auch gute Chancen haben, auch aus ihrer Sicht natürlich erfolgreichen, vielleicht nur nicht Transformationsprozess, aber Reformprozess sozusagen anstoßen zu können, dass sie da eben auch entsprechend auf Unterstützung wirtschaftlicher Art aus Westdeutschland eben drauf zählen konnten. Ich glaube, das ist die andere Seite, die man eben auch nicht ganz vergessen darf, die manchmal in dieser polnischen Sicht auf die deutsche Ostpolitik etwas herunterfällt. Und noch ein Punkt, man muss eben auch sagen, was ist die zentrale Herrschaftslegitimation der polnischen Kommunisten gewesen? Was war der Grund, wieso man eigentlich immer gesagt hat, wir brauchen die Sowjets? Die Polen waren ja nur nicht historisch so gut zu sprechen auf die Russen und sind es eben bis heute nicht, aus guten historischen Gründen. Aber der beste Grund und die wichtigste Begründung war natürlich, die Oder-Neiße-Grenze ist nicht sicher, solange wir hier nicht sowjetische Panzer haben. Das heißt, das Feindbild des deutschen Revisionismus ist sozusagen die zentrale Herrschaftslegitimation dieses Systems gewesen. Und die Tatsache, dass die Polinnen und Polen sich dann in den 80ern angstfrei sozusagen gegen dieses Herrschaftssystem stellen konnten, hatte natürlich auch was damit zu tun, dass diese Angstpropaganda, die jahrzehntelange Angstpropaganda vor dem bösen Deutschen, dem sozusagen Kreuzritter, der dann wieder nach Ostpreußen einreitet und so weiter, dass die wurde zwar weiter ja bei jeder Äußerung von vertriebenen Funktionären entsprechend gespielt in Polen, aber die hat eben ihre Wirksamkeit verloren, auch aufgrund dieser deutschen Ostpolitik, die eben auch, glaube ich, da in ein sehr viel vielschichtigere Wirkung erzielt hat, als das sozusagen bei diesen holzschnittartigen Beurteilungen, die wir im öffentlichen Raum auch in Polen teilweise eben erleben, deutlich wird.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil das natürlich auch so eine symbolpolitische Ebene nochmal anspricht, die man vielleicht auch als Kulturhistoriker im Blick hat. Ne? Ich meine, Feindbilder sind schon sehr wichtig auch. Und in dem Moment, wo sie erodieren, ändert das wahrscheinlich tatsächlich auch ein Stück weit die Grundlagen von Politik. Nun gibt es ja aber auch noch eine dritte Erzählung über das Ende des Kalten Krieges, die dazu in einer gewissen Spannung steht, wo dann eigentlich gesagt wird, nein, es war genau der entschiedene Konfrontationskurs von Ronald Reagan, dieser Second Cold War mit Aufrüstungen, der letztlich zum Overstretch in der Sowjetunion geführt hat und den Zusammenbruch massiv beschleunigt hat. Ist das jetzt nur dann sozusagen die amerikanische Variante einer nationalen Erzählung? Und das sind in gewisser Weise alles drei nationale Erzählungen, also Ostpolitik, Zivilgesellschaft in Polen und New Cold War in Amerika, kann man das so sagen?
Ein Stück weit hat es was davon. Das ist völlig richtig. Diese Idee von Ronald Reagan als dem Kalten Krieger, der sozusagen Gorbatschow erfolgreicher auch auffordert, dann diese Mauer niederzureißen am Brandenburger Tor hier in Berlin. Das ist natürlich eine Erzählung, die sehr stark auf der amerikanischen, aus der amerikanischen Perspektive kommt, die allerdings natürlich auch im östlichen Europa sozusagen einige Anhänger gefunden hat. Sehr viel mehr als in Deutschland übrigens. In Deutschland gibt es eben kein Denkmal, glaube ich, für Ronald Reagan als Bezwinger des Kommunismus. Das wäre etwas eigenartig. In Warschau steht so ein Denkmal eben, ne? Oder in Danzig ist ein großer Park auch nach ihm benannt und so. Das sind schon Dinge, die auch dort an eine gewisse Anerkennung gefunden haben. Ich denke auch, man darf das sozusagen vielleicht weniger gegeneinander ausspielen, als das in den Diskursen häufig der Fall ist. Natürlich ist es so, dass die insbesondere Reformbereitschaft Gorbatschows dann natürlich aus der Einsicht in die ökonomische Unhaltbarkeit des bisherigen Systems sozusagen aus dieser Einsicht eben entstanden ist. Und die Probleme, die Sowjetunion hatte, hatten ganz viel damit zu tun, dass sie eben mit dem Verfall der Ölpreise und so weiter, die sozusagen natürlich für die Sowjetunion zentral, auch damals schon, damals für die Sowjetunion, heute für Russland natürlich eine zentrale Einnahmequelle waren und sind. Und natürlich ist das sozusagen ein Punkt, den man überhaupt nicht vernachlässigen darf. Weniger würde noch gar nicht mal nur von dem Star Wars und dem Wettrüsten alleine sprechen, sondern natürlich der Völkerschock und der Erfolg der neokonservativen Wirtschaftspolitik von Reagan, der Reaganomics, die eigentlich von allen vorher sozusagen für völliges Hirngespinst gehalten würde, dass man also sozusagen die Inflation bekämpfen kann, massiv Steuern senken kann, gleichzeitig den Staatshaushalt massiv aufblähen kann und das alles eben bezahlt mit einem massiven Inflow von Auslandskapital. Ne? Das ist ja genau das, was Reagan tatsächlich erfolgreich gemacht hat. Und das ist in der Tat natürlich etwas, wo man gesehen hat, der amerikanische Kollege Fritz Bartel hat es kürzlich in einem schönen Buch Triumph of Broken Promises schön beschrieben, dass eben diese kapitalistisch-demokratische Ordnung eben in der Lage war, sozusagen ihrer eigenen Bevölkerung und also vor allem den arbeitenden Gewerkschaften und so weiter harte Einschnitte zuzumuten, was sozusagen das kommunistische System eben nicht hingekriegt hat. Also das ist in Polen sehr schön zu sehen, aber eben auch dann in der Sowjetunion, in dem Moment, wo sozusagen da auch die Versorgungslücken sichtbar wurden Ende der 80er Jahre, wo die Wirtschaft sozusagen auch durch den Anfang der Perestroika-Reform dann außer Takt geriet, war sofort der Zusammenhalt, diese scheinbar auf Dauer gestellte Stabilität, die Alexei Jurczak so schön beschreibt in seinem Buch Everything Was Forever Until It Was No More, das war dann sofort von einem brach wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und vor diesem Hintergrund natürlich muss man sagen, dass Reagan und vor allem sozusagen vielleicht eher Paul Volcker, noch der US-Nationalbank-Präsident, der ja immerhin noch von Carter da in das Amt gebracht wurde, vielleicht eher als Bezwinger des Kommunismus zu sehen sind. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss alle diese verschiedenen Erzählungen, genau wie du sagst, die ja stark in verschiedenen nationalen Geschichtskulturen oder sozusagen Öffentlichkeiten gepflegt werden. Man muss die vielleicht doch stärker sozusagen als Teilerklärungen sehen, die letztlich zusammengegriffen haben, um dann diesen in der Tat ja historisch ziemlich einmaligen Prozess dieser friedlichen Implosion des sowjetischen Imperiums zu bewirken.
Ja, sehr interessant. Ich meine, wir könnten jetzt, glaube ich, lange noch drüber reden, weil natürlich klar, wir sind uns sicher alle einig, dass die Reformen in der Sowjetunion den Prozess eher beschleunigt haben. Über die neoliberale Wirtschaftspolitik könnte man natürlich, wenn man jetzt sehr kritisch wäre, in den USA auch sagen, naja, die verheerenden Wirkungen sind sehr viel später zutage getreten, aber wir haben vielleicht damit gerade noch zu tun. Ja. Aber das ist jetzt wirklich nicht unser Thema, weil da würden wir uns dann in die amerikanische Geschichte begeben. Oder zumindest die westliche, weil meine England Thatcher war ja sehr, sehr ähnlich. Stattdessen würde ich ganz gerne nochmal fragen nach jetzt diesen Nachwirkungen dieser Ostpolitik-Erzählung nach 1990. Ne? Also wir haben eben diesen Fortsetzung dieses Dialogkurses. Wir haben eine Politik, die sehr, sehr lange, und zwar eben auch noch nach der Invasion auf der Krim, nach der Annexion der Krim, darauf setzt, dass Russland eingebunden sein müsse, Teil des europäischen Sicherheitssystems und so weiter und so fort. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das sozusagen eine Folge jetzt der Mystifizierung oder des Glaubens an diese erfolgreiche Politik, die vielleicht dann von falschen Voraussetzungen ausgeht? Also auch gerade wenn man bedenkt, wie das Künstler, Intellektuelle, linke Politiker immer wieder auch Bezug nehmen, auch zum Teil explizit auf Brandt und Barr und sagen, wir müssen eigentlich wieder mit Putin reden und so, um diesen Krieg zu stoppen. So. Kann man das so beschreiben?
Also ich glaube, man muss ein Stück weit differenzieren. Zum einen habe ich schon das Gefühl, dass das innerhalb der SPD für lange Zeit in der Tat ein ganz wichtiges Movens war, auch der eigentlichen, also diese Mystifizierung von Willy Brandt als demjenigen, der eben dann auch neben Helmut Kohl, das war ja auch immer eine neben sozusagen parteipolitische motivierte sozusagen Gegenreaktion zu der Inszenierung von Helmut Kohl als Kanzler der Einheit, dass eben aber auch Willy Brandt eben auch sozusagen seinen Anteil daran hatte, da auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das ist, glaube ich, schon für die SPD sehr lange ein sehr, sehr identitätsstiftendes Moment gewesen. Und da würde ich schon auch von einer ganz bewussten Mystifizierung sprechen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass jetzt die deutsche Politik gegenüber dem östlichen Europa seit 1990 im Wesentlichen nur alleine von der SPD gestaltet worden wäre. Also wir haben ja nun auch die längere Zeit, also vor und nach Gerhard Schröder mit Helmut Kohl und Angela Merkel, christdemokratische BundeskanzlerInnen gehabt. Und die haben ja sozusagen in dieser Frage vielleicht nuanciert, vielleicht mit etwas weniger sozusagen Pathos sozusagen, gerade im Fall von Frau Merkel, aber in der Sache ja keine völlig, völlig abweichende Politik da gefahren. Insofern glaube ich, dass wir das tatsächlich mit diesen beiden verschiedenen Aspekten zu tun haben. Einerseits eine Mystifizierung, andererseits aber auch einer sehr stark auf eben deutsche Wirtschaftsinteressen fokussierten, recht pragmatischen, könnte so ein bisschen sagen kleinkrämerischen Politik, die eben sehr gerne dabei war, wenn es darum ging, die Vorteile der Friedensdividende, der sogenannten einzustreichen, sich nicht so allzu viel um die sicherheitspolitischen Grundlagen dieser Ordnung dann bemühen zu müssen. Dafür war man ja von den Amerikanern sozusagen unter dem Atomschirm waren und sind wir ja sozusagen gut geschützt und fein raus, solange wie da nicht mit Trump und anderen da ein bisschen was durcheinander gerät. Aber dass man eben natürlich dann deutsche Sondervorteile eben gerne mitgenommen hat. Und da hat sich natürlich Russland angeboten, mit seinen Rohstoffen eben um die industrielle Basis hier in Deutschland mit günstigen Rohstoffen weiterhin zu erhalten und zu stützen.
Ja, das wäre sozusagen die pragmatische Ebene. Ne? Also ich habe auch immer so den Eindruck, dass das nicht zuletzt in den konservativ geführten Regierungen der letzten Jahrzehnte dann doch relativ stark auch lobbygetrieben war. Ja, dass es einfach ein massives Interesse gab an diesen billigen fossilen Rohstoffen vor allem und natürlich dem Markt, ne, dem Russland als Markt, auch nicht ganz kleiner Markt. Nichtsdestotrotz könnte man ja auch noch mal fragen, ob es für diese Russland-Fixierung und diese Idee, dass es ein spezielles Verhältnis, deutsch-russisches Verhältnis braucht, vielleicht noch viel ältere Traditionen gibt, die dann auch vielleicht was mit dieser Mittelmachtstellung Deutschlands zu tun haben.
Ja, das ist ein bisschen das, was Gerd Köhnen so als den Russland-Komplex ja beschreibt. Ich sehe da auch tatsächlich wichtige Ansatzpunkte, die darauf hindeuten. Und ich bin auch ganz bei Fachkollegen wie Franziska Davis oder Klaus Giswa, die eben ja in den letzten Monaten seit dem russischen Überfall eben sehr, sehr verdienstvoll gegen diese oftmals kenntnisfreie Argumentation sogenannter Russland-Versteher, wie Frau Kronisch-Malz auch argumentiert haben. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon, auch wenn man jetzt sozusagen wieder ein bisschen in die nähere Vergangenheit zurückschaut, zur Kenntnis nehmen, dass die Art und Weise, wie sozusagen die neue Weltordnung, um es mit George Bush dem Älteren zu sagen, nach 1989 konstruiert wurde, eben auch damals nicht so alternativlos war, wie sie sich vielleicht heute darstellt. Also die neuere Historiografie, also wenn man jetzt bei Christina Spohr nachschaut in Wendezeit oder auch in dem Buch von Mary Elisa Ruddy, Not One Inch, was jetzt im September, glaube ich, auch in der deutschen Ausgabe erscheinen wird, dann kann man sehr schön da ja nachvollziehen, dass die feste Einbindung der wiedervereinigten Bundesrepublik in die NATO von vornherein sozusagen, also dass die Hauptbedingung sozusagen der Amerikaner war, um die schnelle Wiedervereinigung zu unterstützen. Kohl hat sozusagen sich das zu eigen gemacht und hat gerade dadurch dann mit der Unterstützung der Amerikaner diese schnelle Wiedervereinigung gegen eigentlich alle anderen, die da sehr viel skeptischer waren drumherum, eben durchsetzen können. Also man kann so sagen, dass eigentlich Deutschland sozusagen sehr davon profitiert hat, von dieser entscheidenden Weichenstellung, ne? Also dass das gesamte wiedervereinigte Deutschland in die NATO kommt, die dann auch ein Stück weit natürlich präjudiziert hat, dass überhaupt die NATO als eigentlich eine Struktur des Kalten Krieges dann auch in dieser Post-1989 Weltordnung eine zentrale Rolle weiterspielen würde. Und das hat natürlich die ganzen sozusagen Konflikte dann auch um die weitere Osterweiterung der NATO und so weiter auch mit ausgelöst. Man könnte sagen, dass man da auch eine besondere Verantwortung eigentlich Deutschlands gegenüber der Ukraine sehen kann. Denn die Ukraine ist natürlich sozusagen letztlich durch die sequentielle Osterweiterung der NATO, die ganz sicherlich nicht als eine Aggression gegen Russland sozusagen zu interpretieren ist, so wie das von Moskau immer wieder behauptet wird, sondern die ganz wesentlich auf den Sicherheitsbedürfnissen der ostmitteleuropäischen Länder eben auch basierte. Aber die Ukraine ist natürlich in diesem Prozess sozusagen schrittweise immer mehr zu einem sicherheitspolitischen Niemandsland geworden und zahlt sozusagen heute den Preis für diese frühe Weichenstellung, von der wir Deutschen seit 30 Jahren profitieren, weil wir in Sicherheit und Freiheit leben können. Insofern kann man auch daraus eine besondere deutsche historische Verantwortung eigentlich für die Ukraine ableiten und muss es nicht nur so sehr in einem deutsch-russischen Kontext interpretieren.
Ja, das ist sozusagen die sicherheitspolitische Dimension, die natürlich, glaube ich, klar, ne, dass die Amerikaner das sehr stark präjudiziert haben. Aber ich würde auch sagen, die Deutschen sind natürlich diejenigen, die da als Gewinner rausgehen der Wiedervereinigung, während einige der ost-mitteleuropäischen Länder dann doch einen schweren Weg haben irgendwie oder hatten, eine Sicherheitsarchitektur irgendwie zu bekommen, die halbwegs vernünftig war. Und bei der Ukraine ist das eben auch, wie wir wissen, nicht gelungen. Oder der Ukraine ist es nicht gelungen. Das bringt mich nochmal zu dem Punkt, wir haben, glaube ich, relativ klar identifiziert, dass diese deutsche Außenpolitik unabhängig von der amerikanischen Abhängigkeit immer sehr stark auf Russland geschaut hat. Vor 91 auf die Sowjetunion, danach auf Russland. Die Interessen der kleineren Länder, der Nachbarländer, waren relativ wenig im Blick. Und die Frage wäre nun, und das ist natürlich Teil dieses Problems, ne, das wir besprochen haben, die Frage wäre nun, inwiefern ist das nicht eigentlich bei der Historiografie ganz ähnlich? Ja? Also ist nicht auch die deutsche Osteuropa-Forschung sehr stark auf Russland fixiert?
Man kann das sicherlich nicht so pauschal sagen, dass die deutsche osteuropäische Geschichte zum Beispiel als jetzt für uns Historiker natürlich wichtigster Teil dieser Osteuropa-Forschung alleine immer noch nur nach Moskau schauen würde. Das wäre zu viel gesagt. Das hat sie in der Tat im Wesentlichen getan vor 1989, 91. Aber es hat sich natürlich in den Jahrzehnten seither einiges getan. Es gibt auch einiges an etablierten, institutionalisierter Ost-Mitteleuropa-Forschung. Allerdings muss man sagen, dass die eben vor allem im außeruniversitären Kontext, also in Leibniz-Instituten wie jetzt im Herder-Institut in Marburg oder dem GWZO in Leipzig stattfindet, weniger tatsächlich an den Universitäten, da wo sozusagen auch die über die Ausbildung von Geschichtslehrern und über die Gewinnung von akademischem Nachwuchs natürlich auch sozusagen eine Reproduktion dann dieses Wissens und auch einen Transfer in eine breitere Bevölkerung stattfindet. An den Universitäten haben wir weiterhin tatsächlich ein relativ großes Übergewicht von Osteuropa-Lehrstühlen, die eben im Wesentlichen mit Russland-Kennern besetzt sind. Also wenn wir hier einfach mal in Berlin schauen, da haben wir seit einiger Zeit hier die Konstellation, dass wir drei Lehrstühle für die Geschichte des östlichen Europas haben, von denen keine einzige sich mit Ostmitteleuropa befasst, obwohl wir eigentlich nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt sind. Das ist schon auch eine Aussage in einer deutschen Hauptstadt, sozusagen diese Länder eben nicht so stark mit im akademischen Feld zu berücksichtigen. Ich habe das Gefühl, dass sich das ändern könnte jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs. Allerdings wäre es, glaube ich, dabei wichtig, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir mehr Ukraine-Forschung brauchen, mehr Expertise über die Ukraine, dass wir eben auch stärker diese ukrainischen Konstellationen im Kontext der ostmitteleuropäischen Konstellation sehen. Denn was wir erleben in der ukrainischen Gesellschaft, also die auch teilweise durchaus problematischen Nationsbildungsprozesse, die natürlich nicht immer nur mit sozusagen eitel Sonnenschein historisch abgelaufen sind. Das sind natürlich in vielen Fällen Prozesse, die sehr ähnlich verlaufen sind wie entsprechend in Polen oder in anderen ostmitteleuropäischen Ländern. Und insofern glaube ich, dass es in dieser Konstellation, in der wir jetzt sind, in dieser Situation wichtig wäre, Ukraine-Forschung stärker eben auch in einem regionalen Kontext zu sehen und diesen ostmitteleuropäischen Kontext damit zu berücksichtigen.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Kann man ja eigentlich nur hoffen, dass das irgendwie gelingt, ja, und dass vielleicht auch die Ostmitteleuropa-Forschung ein bisschen aus diesen, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, traditionellen Faden auch rauskommen, ne, die einfach seit langem etabliert sind und die dann einfach immer weitergetragen worden sind. Ich möchte das beenden mit einem Zitat von unserem Kollegen Jan-Klaas Behrens, also auch Ostmitteleuropa-Historiker, der auch in Potsdam am Leibniz-Zentrum ist und an der Viadrina. Der hat schon vor einem Jahr im Sommer gesagt in einem Interview: Ich glaube, da muss die deutsche Politik, die SPD, aber auch die deutsche Gesellschaft insgesamt ihren kolonialen Blick auf Osteuropa überwinden, bei dem es eigentlich immer nur um deutsche Nabelschau geht. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Zitat. Okay, Florian, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst, für das Gespräch. Und ja, ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Danke, tschüss.